Gott hasst Sünde. Gott hasst Sünde. Gott hasst Sünde. In allen Varianten, in allen Betonungen, in aller Heftigkeit ist das ein wahrer Satz. Wenn wir nur ein bisschen was von Gott verstanden haben, dann haben wir das verstanden. Und das andere ist, Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen. Wir können damit schlecht umgehen, weil die Art, wie wir mit Menschen umgehen, wie Menschen mit Menschen umgehen, ist, dass das immer irgendwie so ein bisschen ineinander fließt. Dass wir irgendwie denken, wie sich der andere verhält, beeinflusst, ob ich ihn mag. Ob ich den anderen mag, beeinflusst, wie ich sein Verhalten interpretiere. Für uns fließt das irgendwie in der Betrachtung zusammen. Das gelingt uns vielleicht am ehesten noch ein bisschen anders bei kleinen Babys. Ne? Wenn ein Baby einer Mama in die Brust beißt, dann kriegt man das trotzdem vielleicht hin zu sagen, das Verhalten war nicht angenehm und ich liebe dieses Baby. Das gelingt einem sonst nur bei pinkelnden Haustieren. Bei Gott ist es so, dass er das komplett auseinanderzieht. Gott schafft es, Verhalten, das wir haben, Dinge, die wir leben, Dinge, die von uns ausgehen, wie wir mit der Welt umgehen, zu hassen, wirklich zu hassen. Gott schafft es, Dinge, die wir tun, abgrundtief schwarz und schrecklich zu finden und uns mit brennendem Herzen zu lieben. Gott ist kein Mensch. Gott ist anders. Gott ist anders. Wir sind ja gerade in so einer kleinen Predigtreihe und haben darüber geredet, dass Gott der Schöpfer ist und, wenn man so will, unser Umfeld, das, was uns umgibt, das, was um uns herum irgendwie aufgebaut ist, da sagt uns die Bibel ganz deutlich, dass wir das aus Gottes Hand schöpfen sollen und dass wir das begreifen sollen als von Gott kommend und dass er die Dinge in den Händen hält. Und dann, wenn wir im Alten Testament in den ersten Erzählungen über das Volk Gottes weitergehen, dann ist das nächste, nachdem die Schöpfung erzählt wird, diese Konfrontation Gottes mit Menschen, die einen Fehler gemacht haben. Die Geschichte, die da erzählt wird, ist, dass Gott Menschen in den Garten gesetzt hat, in das Paradies gesetzt hat, das ist ein persisches Wort für Garten. Er hat sie reingesetzt in ein perfektes Umfeld und es gibt ein Verbot in diesem ganzen Garten, ein Verbot. Das wäre so, als wenn man sagen würde, du kannst hier machen, was du willst. Du kannst hier an die Wände sprühen, du kannst hier auf den Boden krümeln, du kannst Leute anschreien, kannst du alles machen. Was du aber nicht darfst, ist diese Türklinke anfassen. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Drittel unserer Leute juckt, diese Türklinke anzufassen, ist verhältnismäßig hoch. Irgendwie ist da was in uns. Diese Türklinke ist der Baum der Erkenntnis im Paradies. Und Adam und Eva haben sich entschieden, diese Türklinke anzufassen. Das durften sie nicht. Sie haben von der Frucht gegessen. Die Konsequenz ist, dass sie noch im Laufe dieses Tages aus dem Paradies vertrieben werden, in eine feindliche Welt, in unsere Welt. In eine Welt, in der es heißt, dass wir im Schweiße unseres Angesichts unseren Boden beackern, wo es eben nicht so ist, dass uns irgendwie die Trauben in den Mund wachsen und die Tauben hinterher fliegen, sondern wir leben in einer Welt, die, die irgendwie schwierig ist, die kompliziert ist, die uns vieles abfordert, die uns manchmal komplett überfordert. Und kurz bevor Adam und Eva sozusagen durch die Tür durchgehen, deren Klinke sie berührt haben, kurz bevor sie da durchgehen, bekleidet Gott sie noch mit Fellen. Er lässt sie nicht nackt in die Welt. Er gibt ihnen selbst auf diesem allerletzten Schritt der Trennung, gibt er ihnen noch ein Zeichen mit zu sagen, ihr seid mir wichtig. Wir sind Gott wichtig. Und wenn du dich nackt und bloß fühlst, dann würde dir diese Geschichte gerne sagen, Gott würde dir gerne einen Lendenschutz basteln, das zumindest. Gott würde dir gerne ein bisschen Kleidung geben, ein bisschen Schutz geben für dich. Aber warum so heftig? Warum kann das sein, dass der Gott, der Adam und Eva geschaffen hat, der Menschen geschaffen hat, der sagt, mein Abbild, meine Widerspiegelung, lasst uns Menschen machen wie uns, sagt Gott. Wieso ist er so krass bei einer Sache, die wir falsch machen? Weil Gott Sünde hasst. Und ich übersetze es mal in unsere Sprache, weil wir die vielleicht besser fassen können. Und ich merke, dass es die Art ist, wie ich das verstehe. Ich würde sagen, in Gottes Nase stinkt Sünde. In Gottes Nase stinkt Sünde. Und also ich erzähle das mal in einem Beispiel, dass in dieser Gemeinde die nächsten Jahre viele Eltern verstehen werden. Wenn unsere Kinder von einem Ranger-Camp nach Hause gekommen sind, dann haben sie interessant gerochen. Es gab so als Obernote Lagerfeuer. Als Unternote gab es ungeputzte Zähne. Und als Zwischennote gab es Dixi-Klo. Ja, es war ein interessanter Geruch, der einem da so entgegenkam, wenn man die in den Arm genommen hat. Ja, das wird bestimmt anders sein. Ihr kriegt das bestimmt viel besser hin. So, ne? Zumindest war es klar, dass wenn die Kinder zu uns nach Hause kommen, dann haben die sich bis auf die Unterhose bei uns auf der Terrasse ausgezogen. Wir haben diesen Wäscheklumpen, der auch eine interessante Konsistenz an manchen Stellen hatte, möglichst gefahrfrei Richtung Waschmaschine geschafft, und unsere Kinder haben sich in die Dusche begeben. Danach sind wir auf die Terrasse gegangen und haben erstmal dieses halbe Kilo Sand und Nadeln und was weiß ich zusammengefegt. Ne? Also so ungefähr. Das ist ein extrem schwaches Bild dafür, dass Gott uns liebt. Wir sind herzlich willkommen. Komm rein, kannst duschen, alles prima. Aber die Klamotten, die ziehst du bitte aus. Das stinkt. Das ist eklig. Es kann sein, dass du die letzten Tage das für dich ganz gut fandest und du warst auch unter deinesgleichen. Da riecht sowieso keiner mehr was. Aber jetzt fängt was Neues an. Und wir haben saubere Klamotten hier. Und du passt auch in diese sauberen Klamotten, wenn du nach dem zweiten Duschvorgang und dem ersten Dreck abschaben so langsam wieder Haut siehst. Wir stinken mit unserer Sünde. Nicht, dass wir ihm stinken, aber unsere Sünde stinkt. Und wenn ihr so wollt, dann ist das Alte Testament, die Geschichte des Volkes Gottes, bevor Jesus gekommen ist, eine Geschichte der Geruchsvermeidung. Da ist zum Beispiel ganz viel von Waschen die Rede. Waschungen auf verschiedene Arten. Eines der Gründe, warum die Juden in der Antike eine extrem hohe Lebenserwartung hatten, verglichen mit allen anderen Völkern drumherum, das ist eins der Sachen, die die Römer immer beeindruckt hat, war, dass die sich ständig die Hände gewaschen haben. Also für alle, die nicht wissen, was das ist, es lohnt sich. Es gab rituelle Waschungen in verschiedenen Zusammenhängen. Es gab immer wiederkehrende Opfer und bei diesen Opfern wurde Blut vergossen und dieses Blut, das wird uns dann erklärt im Neuen Testament, aber auch ansatzweise schon im Alten Testament, dieses Blut wurde verstanden als ein Abwaschen unserer Schuld. Und die Tiere, die getötet wurden, waren stellvertretende Todesopfer für mich, weil ich gesündigt habe. Und weil Gott ja an mich ran wollte und weil er mich umarmen wollte, musste der stinkende Sven sterben und ein gewaschener Sven leben. Wir finden im Alten Testament, wenn man so will, eine lange Liste von Dingen, die in Gottes Nase stinken. Bekannt ist in unserer Kultur die 10 Gebote, was wir alles nicht tun sollen. Aber das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt einer riesen Liste von Sachen, die wir im Alten Testament finden. Also es gibt ja Leute, die reagieren ein bisschen angefasst auf Knoblauch, also umso älter, umso eher. Wir Jüngeren baden ja inzwischen manchmal schon in Knoblauch, essenstechnisch. Na, aber es gibt also andere, einige können das gar nicht ab, wenn jemand Zwiebeln gegessen hat, der nächste und so weiter. Ne? Und in diesem Sinne hat Gott eine empfindliche Nase. Es gibt eine Menge Sachen, die ätzen ihn an. Die riechen nicht gut in seiner Nase. Und nicht gut riechen heißt für ihn, ich würde dich unfassbar gern in die Arme nehmen, aber auf 10 Meter Abstand ist das so schwierig. Und das ist die Spannung, der wir im Alten Testament begegnen, der wir in der Geschichte des Volkes Gottes begegnen, dass Gott an uns ran will und dass unser Verhalten ein ständiges Weglaufen von Gott ist, ein ihn fernhalten ist. Es gibt eine Bibelstelle im Alten Testament, da heißt es mal, glaubt ihr denn, dass die Hand Gottes zu kurz ist? Und dann sagt Jesaja, nein, sondern eure Sünde ist wie eine Mauer zwischen mir und euch. Eine Mauer. Das ist ein krasses Bild. Stellt euch vor, ein Mensch, den ihr liebt und ihr möchtet ihn umarmen und der hat eine Mauer um sich. Diejenigen, die sagen, oh, ich weiß ein bisschen, wovon du redest, die wissen, was das für ein schreckliches Gefühl ist. Das ist das Gefühl, das Gott beschreibt im Umgang mit uns. Er sagt, ich würde so gerne an euch ran und es liegt auch nicht daran, dass meine Arme zu kurz wären, dass ich nicht die Möglichkeiten hätte, aber ihr baut um euch herum diese Wolke des Gestanks, diese Mauer und ich komme da nicht durch. Und dann kommt Jesus. Gott selbst. Gott kommt auf diese Erde in Gestalt eines Menschen als Mensch und wie um nochmal richtig deutlich zu machen, dass er alle Menschen liebt, wird er von seinen Gegnern ein Freund der Sünder genannt. Was für ein Etikett. Was für ein Gütesiegel. Jesus wird der Freund der Sünder genannt. Jesus wird der Freund der Knoblauchfresser genannt, der nach Rauchstinkenden, der nach Dixi-Klo stinkenden. Gott kommt auf diese Welt und sagt, ich will sie alle, ich will sie alle. Und die, mit denen er am meisten Stress hat, mit denen er am meisten Probleme hat, sind diejenigen, die die ganze Zeit unterscheiden wollen zwischen guten Menschen und schlechten Menschen. Häufig sind das Religiöse, manchmal sind es Nationalisten. Das sind die beiden Möglichkeiten, denen Jesus begegnet, so an Gut- und Böse-Schemata. Und alle, die das wollen, unterteilen in passende Menschen und nicht passende Menschen, das sind die Leute, wo Jesus richtig aggressiv reagiert. Ich möchte mit euch in eine Bibelstelle reingehen, die ein bisschen skurril ist zu diesem Thema, dass Gott heilig ist, aber ich denke, das werdet ihr verstehen. Matthäus 15, da sagt Jesus: Hört zu und versteht. Nicht das macht den Menschen unrein, was er durch den Mund in sich aufnimmt, sondern das, was aus seinem Mund herauskommt. Dann sagt er noch ein bisschen was weiter. Petrus sagt: Ich verstehe es nicht. Wir sind so dankbar für Petrus. Ne? Das führt dazu, dass Jesus die Dinge häufig zweimal sagt, damit auch wir sie verstehen. Ne? Er kennt das. Ne? Manchmal sitzt man so irgendwo in einem Seminar, versteht kein Wort und ist so dankbar, dass jemand sagt: Könnten Sie das nochmal erklären? Ne? Das ist die Rolle von Petrus. Ne? Und dann Vers 16 sagt Jesus: Habt ihr auch noch nichts verstanden? Erwiderte Jesus. Begreift ihr nicht, dass alles, was durch den Mund aufgenommen wird, in den Magen gelangt und dann vom Körper wieder ausgeschieden wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Beleidigungen. Also er tippt hier mehrere Passagen des Alten Testamentes an, Dinge, die wir nicht essen sollen, die wir nicht anfassen sollen, mit denen wir nichts zu tun haben sollen, die uns stinkend machen. Das ist es, was den Menschen unrein macht, aber nicht, dass er es unterlässt, sich vor dem Essen die Hände zu waschen. Erzählt das nicht euren 8-jährigen Kindern, nicht, dass die euch auf die Aufforderung, Hände zu waschen, mit einer Bibelstelle antworten. Jesus geht rein in eine Kultur, in der es total darum geht, sich richtig zu verhalten. Und in dieser Kultur sagt er, es geht nicht um die Zeremonien. Es geht nicht darum, sich am Sonntagvormittag in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten. Es geht nicht darum, bestimmte Riten durchzuführen. Und das ist mir jetzt hier wichtig, und euer Umfeld ist nicht das Problem. Eure Umstände sind nicht das Problem. Er sagt nicht, dass was reinkommt, ist das Problem. Das Problem ist, was rauskommt. Jesus knüpft da an, wo ich letzte Woche aufgehört habe. Wir leben in einer Welt, die Gott verantwortet. Wir leben in Gottes Schöpfung. Und ein Teil von Gottes Schöpfung ist all der ganze Krempel und Mist, der um uns ist. Aber wann immer wir die Umstände als Entschuldigung nehmen wollen für das, wie unser Herz agiert, wie wir reden, wie wir handeln, würde Jesus sagen: Nein, nein, nein. Das Problem ist, was du tust. Das Problem ist, was aus deinem Herzen kommt. Konzentrier dich nicht darauf zu sagen: Na, weil der oder die oder weil das und weil deswegen ich so und so. Gott nimmt das total ernst, dass er uns geschaffen hat als sein Abbild, als sein Gegenüber. Und er traut uns tatsächlich zu, ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Egal, was um dich herum passiert. Jesus bewegt sich so unter kaputten Menschen, kaputt jetzt moralisch kaputten Menschen, dass die Leute das als seine Überschrift sagen: Ein Freund der Sünder. Überall, wo es haufenweise Typen gibt, die wirklich zwielichtig sind, merkwürdige Leute, Leute, die permanent falsche Entscheidungen treffen, die permanent in einer Art und Weise agieren, die richtig kaputt ist, wo viele von diesen Leuten zusammen sind, da ist immer dieser Jesus dabei. Und dann sagt die Bibel, Jesus war ohne Sünde. Ohne Sünde. Jesus hat nie das schlechte Umfeld, die ungünstigen Umstände als Entschuldigung genommen für sein Verhalten. Nie. Er wusste, es geht um mich. Ich habe Verantwortung für mein Herz. Ich habe Verantwortung für mein Herz, was da rauskommt. Das ist mein Job. Paulus sagt das dann später, dass er sagt, seid heilig. Das ist dann so der Befehl, den Paulus uns gibt. Ganz simpel. Seid heilig. Habt, ich sag mal, den Charakter Gottes. Viel Spaß. Das ist der Kampf, den wir als Christen kämpfen, dass wir merken, wir wollen ein Leben leben, das anders ist als das, was wir bisher leben. Und es ist ein ständiges Gestolper. Manches kriegen wir hin, manches kriegen wir nicht hin. Und wir strecken uns aus und wir strecken uns aus und wir strecken uns aus, weil wir wissen, dass es einen Gott gibt, der uns liebt. Weil wir wissen, dass wir nicht nach etwas haschen, was Wind ist, sondern wir greifen etwas sehr Reales, den mich liebenden Gott, der das schafft, in meiner Sünde mich zu sehen und über mich zu lächeln. Und wenn die unsichtbare und die sichtbare Welt ihn ansprechen auf mich, dann sagt Gott mit einem breiten Grinsen, das ist mein Sven. Das ist mein Sven. Habe ich ihn nicht wunderbar gemacht? Und wenn die sichtbare und unsichtbare Welt mit ihm darüber anfängt zu diskutieren, was dieser Sven dann alles tut, dann sagt er, ja, das ist schrecklich, ne? Und wenn wir sagen, also irgendwie ist das nicht gut, dann sagt Gott, nicht gut? Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Sünde stinkt. Aber Sven, in Sven habe ich mich verguckt. Gott liebt dich. Gott liebt dich und er hasst deine Sünde. Um das eine zum anderen zu bekommen, tut Jesus etwas, was sich keiner nur hätte ausmalen können. Obwohl es über die Jahrhunderte hinweg vor Jesus ständig prophetisches Reden gab über das, wie Jesus agieren wird und wer Jesus ist und wie Jesus die Dinge angehen wird, war es so unglaublich, so unvorstellbar, dass so etwas passieren könnte, dass die Leute sich eben tatsächlich nicht vorstellen konnten. Sie hatten eine Idee von dem kommenden Retter, von dem Heiland. Sie hatten eine Idee, wie der wohl in etwa wäre. Aber das, was dieser Heiland, dieser Jesus dann wirklich getan hat, darauf sind sie einfach nicht gekommen. Es gab nicht mal den Ansatz einer Idee, dass das passieren würde. Der Vater lädt den Gestank dieser Welt auf Jesus. Und er lässt ihn buchstäblich durch die Hölle gehen. Er liefert ihn Menschen aus und in und über und durch Jesus verurteilt er die Sünde jedes einzelnen Menschen. Und wie sieht dieses Urteil aus? Tod. Das Alte Testament hat das über die Jahrhunderte hinweg gezeigt. Tiere mussten sterben als schwache Stellvertretung für die Schuld von Menschen. Jetzt, in diesem Moment, am Kreuz, in diesem Moment, werden all diese stellvertretenden Tode dieser Tiere erst mit Leben gefüllt, mit Inhalt gefüllt. Jesus stirbt für die Schuld all der Menschen vor ihm, für die Schuld all der Menschen während seiner Zeit und für all die Schuld der Menschen, die noch kommen. Für meine Schuld, für meinen Gestank. Er stirbt. Es gibt Leute, die lustigerweise behaupten, dass sich das die Christen so im Laufe der Jahrzehnte ausgedacht haben. Dass das so ist. Mir sagt ein Blick in die Kirchengeschichte und ein Blick in die Religionsgeschichte, Menschen denken so nicht. Obwohl es im Alten Testament haufenweise Hinweise gab, dass es so kommen würde, gab es nicht einen Theologen im Judentum, der auch nur ansatzweise, auch nur ein Bruchstück von dem erahnt hat, was dann mit Jesus kommt. Sein Tod und seine Auferstehung. Keiner hat das auch nur ansatzweise kommen sehen. Keiner. Es ist so jenseits von allem, was wir uns vorstellen können, dass es einen Gott gibt, der uns wirklich liebt. Und der deswegen das Äußerste, das Extremste weit jenseits unserer Vorstellungskraft tut. Er stirbt für mich. Und seitdem gibt es Hoffnung für mein moralisches Versagen, meine Feigheit, meine Übergriffigkeit, meine Bosheit, meine Faulheit, meine Lieblosigkeit, meine Gier. Seitdem gibt es Hoffnung für mein hungriges, zerrissenes, geschundenes und blutendes Herz. Seitdem gibt es Hoffnung. Es bleibt. Er hasst Sünde und er liebt mich. Ich bete mit uns. Jesus, danke für dein Opfer. Danke für diesen Weg, den du für mich gegangen bist. Ich danke dir, Vater, für deine Liebe, für deine Sehnsucht nach mir. Lange, 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 bevor ich auch nur darüber nachgedacht hätte, nach dir zu fragen, da warst du da. Und hast alles getan, damit ich zu dir kommen kann. Und von dir möchte ich lernen, Menschen zu lieben und Sünde zu hassen. Präg mich. Zieh mich an dein Herz. Ich danke dir, dass du einen Weg gefunden hast, dass Sünde nicht mehr zwischen uns steht. Dass diese Mauer abgerissen ist. Dass du, der heilige und gerechte Gott, ein Urteil über Sünde gesprochen hast, das meine Rettung bedeutet. Und ich bitte dich, form mein Herz. Lass mich die Welt sehen, wie du sie siehst. Lass mich Menschen lieben. Lass mich Sünde hassen. Lass mich mehr und mehr das Abbild deiner Herrlichkeit sein, so wie du es von Anfang an geplant hast.